aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Denn solches soll mir sein wie das Wasser Noahs, da ich schwur, dass die Wasser Noahs sollten nicht mehr über den Erdboden gehen. Also habe ich geschworen, dass ich nicht über dich zürnen, noch dich schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Amen. Liebe Freunde, dies ist eines der bekanntesten Worte der Bibel, eines der schönsten, eines der tröstlichsten und eines der beliebtesten. Es ist, wie wenn eine Welle von warmer Zuwendung und herzlichem Trost von diesen Worten ausginge. Und sie erreichen uns, viele von uns jedenfalls, wie das Wasser einen ausgetrockneten Schwamm ausfüllt. Die durstende Pflanze sich sehnt nach dem Regen. Fast hätte ich gesagt, wir sind begierig, ja süchtig nach dieser Art von Zuspruch. Jeder Seelsorger weiß das. Es gibt unter uns eine fast unstillbare Trostbedürftigkeit. Und das, was wir hier so herunterdividiert sehen, was so kurz angedeutet wird, nämlich die Zeit der Gottverlassenheit. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. In Vers 7. Oder ich habe im Augenblick des Zorns mein Angesicht ein wenig vor dir verborgen. Das empfinden viele beinahe als ihren Normalzustand. Wo ist Gottes Eingreifen? Wo ist seine tröstliche und wirksame Gegenwart? Und darum sind wir so aus auf Worte dieser Art und darum werden sie so oft zitiert in der Kirche, bei der Abendmahlfeier oder sonst. Und ich möchte etwas sagen, was vielleicht nicht ganz trifft, was alle unter uns denken. Ich denke, es ist gefährlicher, von der Gnade Gottes zu reden, als von allem anderen sonst. Wäre dies ein Text, wo uns vorgehalten wird, wie wir eigentlich zu leben hätten, wie wir es aber nicht taten, dann würden wir alle ein bisschen was verstehen von dem, was hier auf uns zukommt. Aber wenn von der Gnade Gottes geredet wird, dann ist die Gefahr so groß wie nie, dass wir alles missverstehen. Wenn von dem, was nach biblischer Wahrheit nicht das Innerste des Evangeliums ausmacht, gesprochen wird, wenn von Moral gesprochen wird, von den Forderungen Gottes, davon, dass man lieben soll, beten soll, sich opfern soll, dann verstehen wir alle wenigstens ein wenig, ein bisschen. Aber wenn von Gnade die Rede ist, von dem Bund des Friedens, von der Huld Gottes, sind wir alle geneigt, das in unserem Sinne, ausgehend von unseren Bedürfnissen bezogen auf unsere Sehnsucht zu verstehen und zu verfälschen und zu missbrauchen und uns nicht davon treffen zu lassen und am Ende ganz bei uns allein zu sein. Eine ganz merkwürdige Tatsache ist das. Dieses große Wort von der Gnade dass wir, soweit es die Informationsebene angeht, soweit wir in der Kirche aufgewachsen sind, mit der Muttermilch eingesogen haben. Es nicht nur abgenutzt, abgegriffen, es ist wie einer Inflation verfallen. Ich möchte noch weitergehen. Ich glaube, ich muss noch weitergehen. Was gemeint war als Medizin, hat sich in Gift verwandelt. Wahrheiten, hat jemand einmal gesagt, werden als Paradoxien geboren und gehen als Trivialitäten zugrunde. Auf Deutsch, das Erstaunlichste der Welt ist bis zur Lächerlichkeit unbedeutend geworden. Und darum kann ich es mir fast nicht ersparen und Ihnen auch nicht ein paar Worte aus einem alten Buch zu zitieren. Alt ist das heute schon, wenn es mehr als 10 Jahre her ist, dass es erschien, aus dem Buch Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer. Dieses Buch ist 37 zum ersten Mal erschienen. Und das erste Kapitel dieses Buches befasst sich mit der teuren Gnade. Daraus ein paar Sätze. Der erste Satz: Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Der zweite Satz: Unser Kampf geht heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen denkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System. Heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit, heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee. Wer sie bejaht, der hat schon Vergebung seiner Sünden. Die Kirche dieser Gnadenlehre ist durch sie schon der Gnade teilhaftig. In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Das hat ein junger Mann geschrien. Nun ja, er war jung, aber stimmt das nicht trotzdem? Und ich werde den Eindruck nicht los, dass wir es fertig bekommen haben, dieses Wort von der Gnade, auf dessen Grundton die ganze Bibel gestimmt ist, das aber an einigen Stellen besonders verdichtet erscheint, so auch hier. Dass wir es fertig bekommen haben, dieses Wort der Gnade, den Zuspruch umzumünzen in eine allgemeine Idee, das ist nun also kein Grollen Gottes über unser unchristliches Sein und Tun mehr gebe, dass wir alle in diese Wolke der Gnade gehüllt seien und es nur irgendwie erkennen müssten. Und diese billige Gnade ist der Todfeind der Kirche. Diese billige Gnade macht uns sicher. Sie weist uns direkt von Gott weg, obwohl sie ganz anders gemeint war. Ich habe also zu sprechen von der teuren Gnade Gottes. Von dem, was uns da angeboten wird, über das zu staunen, wie die Ewigkeiten der Ewigkeiten benötigen werden. Je tiefer ein Christ in diese Welt der Gnade eindringt, umso größer wird sein Wundern. Und seine Ehrerbietung. Erstens, teure Gnade bejaht Gottes Gericht. Teure Gnade sagt ja dazu, dass Gott zornig ist, empört ist, nicht einverstanden ist mit der Art, wie wir ihn behandelt haben und behandeln. Dieses Wort ist ja einer Gemeinde gesagt, die bereits seit einem halben Jahrhundert, also noch einmal seit 50 Jahren, wegen ihrer Schuld, so sieht es die Bibel, im babylonischen Exil lebt. Und diese 50 Jahre, dieses halbe Jahrhundert wird hier bezeichnet als ein kleiner Augenblick. Es kann keine Rede davon sein, dass seit dieser Jesaja-Stelle, Kapitel 54 also, die Wirklichkeit des Zornes Gottes in der Bibel keine Rolle mehr spielte. Man braucht nur hinüberzugehen in eine spätere Schrift, die im folgenden Jahrhundert angesiedelt werden muss, die des Maleachi, dann sieht man bereits, dass das nicht so gemeint sein kann. Man muss dann auf das Wort des Vorläufers Jesu, auf das Wort des Johannes hören, des Täufers, dieses Wort von dem kommenden Gotteszorn. Man muss die Botschaft Jesu nehmen, in ihrer eigenen Gewichtigkeit, nicht nur dem, was er gesagt hat über seine Gegner, sondern auch etwa das, was er zum Thema Ende dieser Welt über die Abrechnung gesprochen hat, der alle Menschen entgegengehen. Dort wird sein Heulen und Zähneknirschen an jenem Tage für viele Menschen, sagt Jesus. Man kann von da an alle Schriften des Neuen Testaments durchgehen, die Apostelgeschichte etwa, soweit sie ein Spiegel ist der urchristlichen Verkündigung. Dort wird nicht gesprochen davon, dass es ein Zorn Gottes, dieses empörte Nein über unser Leben nicht mehr gäbe, sondern davon, wie man daraus errettet werde. Man kann dann den Römerbrief, dieses größte theologische Dokument des Urchristentums, einmal studieren, in seinem Aufbau, in seinem Gefälle, und merkt, wie selbstverständlich Paulus damit rechnet, dass diese Wirklichkeit, die auch er nennt, Zorn Gottes, weiterhin da ist, auch nachdem Jesus für die Schuld der Welt starb. Und man kann den Bogen dann weiterziehen bis zum letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, um immer wieder auf dieses eine zu stoßen, dass dieser Gott der Liebe, der uns meint und sucht und will, indem er zu uns Ja sagt, Nein sagt, zu dem, was wir gegen ihn tun. Natürlich ist diese Lehre bestritten worden. Seit Jahrhunderten in einem ganzen Strang der evangelischen Theologie, tragischerweise bis hin zu Karl Barth, von der sogenannten modernen Theologie gar nicht zu reden. Es ist uns eine Tiefendimension des Evangeliums verloren gegangen. An die Stelle der Botschaft, dass die Liebe Gottes seinen Zorn durchbricht, ist eine neue Idee getreten. Die Idee, es gebe einen liebenden Gott. Man könne das, was früher gesagt worden sei, vergessen. Dieses Wort von seinem Zorn. Verstehen Sie, das ist billige Gnade. Das ist eine Perversion des Evangeliums, die in der Konsequenz dazu führt, dass wir weiterleben wie immer, natürlich. Aber wie soll Gott denn uns ernst nehmen, wenn er nicht auch unsere gegen ihn gerichteten Gedanken, Gefühle, Taten, Handlungen ernst nimmt und uns dabei behaftet? Die teure Gnade lehrt uns nicht zu sagen, es ist mit uns alles halb so schlimm. Gott hat ja schließlich Verständnis für jeden von uns. Er hat uns fehlerhaft gemacht und kann von uns nichts anderes als fehlerhafte Handlung erwarten. Die teure Gnade lehrt uns zunächst und vor allem einmal zu sagen, oh ja, das Urteil Gottes über mein Leben ist zutreffend. Ich bin richtig beurteilt in seinen Augen. Es ist so, wie Gott in seinem Wort über mich spricht. Ich habe keine Ausrede mehr. Die Art, wie ich mit Gott umgegangen bin, indem ich ihn mehr oder weniger einige Kirchlichkeit eingeschlossen, einen guten Mann sein ließ, ist nicht entschuldbar. Die teure Gnade führt uns zunächst einmal dahin, dass wir Gottes Nein zu unserer Sünde zustimmen und damit Abstand nehmen von dieser empörten Rede, dass er alles an Übertreibung, dieses Sprechen von der allgemeinen Sündhaftigkeit, das sei ein pessimistisches Menschenbild und im Grunde sei es zynisch. Nein, wir lösen uns von dieser Art der Betrachtung. Wir bejahen Gottes Gericht. Die teure Gnade lässt uns sagen, ja, Herr, wenn es eine Hölle gibt, ich gehöre bestimmt dort hinein. Mindestens so wie all die anderen, ja, an erster Stelle. Die teure Gnade schneidet uns ab von jeder Form der Selbstrechtfertigung, damit wir bereit werden für die Rechtfertigung, die Gott uns zuteil werden lassen will. Darf ich das einmal mit großer Leidenschaft sagen? Wer dieses Wort vom Zorn Gottes, und das heißt doch auch vom jüngsten Gericht, aus der Kirche heraus expedieren will, der versteht nichts mehr von dem Geheimnis des Evangeliums. Und Christen, die dieses Wort, das sie schuldig spricht, nicht zuerst einmal zu hören bereit sind, werden niemals bereit sein, das Wort von der alles vergebenen Gnade zu hören. Und das Zweite, die teure Gnade dringt durch bis zu dem Tatwort Gottes, bis zu diesem Schwur. Es heißt hier im Text Vers 9, also habe ich geschworen, dass ich nicht über dich zürnen noch dich schelten will. Aus dem Herzen Gottes steigt ein Schwur empor. Eine Festlegung, eine Selbstfestlegung Gottes. Gott legt sich fest, zu lieben, zu vergeben, gnädig zu sein, Barmherzigkeit zu üben. Und drückt damit wie mit sonst nichts sein Wesen aus. Die Bibel macht deutlich, dass Gott zornig ist, aber sie sagt nie, Gott ist Zorn. So wie sie sagt, Gott ist Liebe, sein Wesen ist Liebe, sein Wesen ist nicht Zorn. Aber er zürnt auch aus Liebe. Und was Jesaja nicht wissen konnte, er lebte vor Christus, das ist uns offenbar und wir denken daran in dieser Passionszeit, dass dieser Schwur Gottes Ereignis geworden ist, dort als Jesus Christus sein Leben verströmte für uns. Eine neue Idee von Gott, mit der jedermann nun hantieren könnte, wie er will, sondern ein Eingriff, darf ich das einmal so sagen, es ist im Herzen Gottes, in der Geschichte Gottes selbst, in der Geschichte des dreieinigen Gottes etwas passiert, was es vorher so noch nicht gab. Golgatha ist zugleich ein innertrinitarisches Ereignis in Gott selbst. Da ist nicht nur etwas informatorisch weitergegeben worden, da ist ein Durchbruch im Herzen Gottes geschehen, indem er sich in diesem Sohn für die Welt hingab, ihre Gottlosigkeit, ihre Gottverlassenheit auf sich nahm. Und das werden die Verfechter der billigen Gnade niemals verstehen können, was es Gott gekostet hat, uns gnädig zu sein. Die teure Gnade dringt durch all die Stimmen außerhalb von uns und in uns. Sie hört nicht mehr auf die Stimmen, die sagen, das sei alles halb so schlimm. Sie hört aber nun auch nicht auf die Stimme, die sagt, es sei alles hoffnungslos. Wir seien eben unannehmbar für Gott. Die Hölle sei zu Recht unser Schicksal. Sie dringt durch, bis sie diese eine Stimme hört, dieses eine letzte Wort Gottes. Ich begnade dich. Ich nehme dich an, ich sage Ja zu dir. Und ich habe erlebt, dass Menschen ungeheuer gekämpft haben, weil sie es einfach nicht glauben konnten, dass Gott sie liebt. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem jungen Mann. Wir saßen hier in dieser kleinen Kapelle. Da war ein großer, schöner Blumenstrauß und ich sagte zu ihm, Gott liebt dich ganz und gar. Er sagte, muss ich nicht dazu etwas tun? Ich sagte, nein, du musst überhaupt nichts dazu tun. Er sagte, sieh mal zu mir, dieser Blumenstrauß, der hat doch auch etwas gekostet. Kann ich denn diese Gnade so ganz umsonst bekommen? Ich sagte, ja, ganz umsonst. Die teure Gnade hat etwas Überraschendes. Wir können sie beinahe nicht glauben. Nein, wir können sie überhaupt nicht glauben. Diese allgemeine Gottesidee, die geht uns ein, aber dass Gott uns trifft, dass aus seinem Herzen ein Wort in unser Herz einsickert. Dieses Wort, ich liebe dich und ich nehme dich an und ich vergebe dir deine Schuld. Dieses Wort der Gnade, oh, das ist kostbar. Und wir kämpfen gegen dieses Wort. Auch das ist ein Geheimnis der Gnade. Immer wieder treffe ich Menschen, die es nicht glauben können, dass Gott sie so, wie sie sind, jetzt annimmt, weil Jesus für sie in den Tod ging. Die teure Gnade lässt nicht locker und gibt nicht Ruhe, bis sie durchgedrungen ist zum innersten Herzen Gottes, bis sie an den Ort gekommen ist, wo dieses Wort gehört werden kann. Darum unter anderem ist Seelsorge so wichtig. Viele von uns brauchen den Menschen, aus dessen Mund sie das hören dürfen. Darum hat die Einzelbeichte nach wie vor ihren Platz in unserer lutherischen Kirche. Damit Menschen hören, dass der sich gebeugt hat unter seine Schuld, sich aufrichten kann, weil ihm die Gnade zugesagt wird. Ich habe in meinem Leben hunderte, vielleicht waren es mehr als hunderte von Beichten gehört, wo Menschen so ganz konkret ihre Schuld zum Kreuz des Herrn gebracht haben. Und ich kann bezeugen, was das für ein Eingriff ist, wenn das Wort, dieses Wort der teuren Gnade Menschen trifft. Wie erstaunlich es ist. Amazing Grace. Eines der nicht ausrottbaren Lieder der Weltchristenheit. Wunderbare, erstaunliche Gnade. Und wir sollten nicht auflassen, aufgeben, auch nicht auf diese verurteilende und verdammende Stimme in uns hören, die uns immer wieder sagt, das könne doch nicht so gemeint sein, bis wir dieses umwandelnde Wort aus dem Herzen Gottes vernommen haben, ergreifen, darin zur Ruhe kommen. Und wenn vom Bund die Rede ist, dann kann man ja wohl auch sagen, dass ein Bund letztlich doch zweiseitig ist, dass wir diese liebende Hand Gottes ergreifen. Und das Dritte, die teure Gnade verändert unser Leben. Sie lässt uns nicht, wie wir waren. Im Grunde habe ich die ganze Zeit darüber gesprochen. Ich nenne es nur noch einmal ausdrücklich. Die teure Gnade weckt in uns zunächst einmal einen Abscheu, vor allem, was Gott missfällt. Und was keine Moralpredigt schafft. Und was diese Gesellschaft uns nicht nahelegt. Das bewirkt die teure Gnade, wenn sie in unser Leben eindringt. Sie stimmt Gott zu, dass Sünde Sünde ist, dass Böses Böses ist. Und dass Gottes Wille gut ist. Dass wir nicht mehr kokettieren mit dem, was wir bisher in uns und bei anderen akzeptiert haben, weil es ja alle tun. Dass wir nicht mehr diesen Katalog der Selbstausreden herunterbeten, wie das in dieser Gesellschaft und zum Teil in der Kirche auch üblich ist. Dass wir anfangen, das Grauenhafte der Sünde zu erkennen. Die teure Gnade macht dies in unserem Leben wirklich. Dass Gott Licht ist und im Licht ist keine Finsternis. Und nicht so eine Mischung, ein Dämmer. Dass die Dinge wieder Konturen bekommen. Darf ich einmal sagen, meine Freunde, dieses Bedürfnis nach Trost, dem sich ein Seelsorger beinahe Tag und Nacht gegenüber sieht, das wäre nicht so groß unter uns, wenn einige von uns einmal gründlich umgekehrt wären zu Gott. Es gibt eine Trostbedürftigkeit, die nichts als die Süchtigkeit derer ist, die sich weigern, wirklich umzukehren zu Christus. Die Gnade weckt Abscheu in uns, die Gnade macht uns, und das gehört dazu, demütig. Wie kann man noch stolz sein, wenn man aus der Güte, aus der Tugend, aus der Liebe oder in der alten Sprache aus den Verdiensten eines anderen lebt? Die teure Gnade, die billige Gnade, die lässt uns so arrogant, wie wir von Haus aus sind. Die Werkgerechtigkeit macht uns stolz, aber die teure Gnade macht uns demütig. Wir wissen, dass das, wovon wir leben, einem anderen zu verdanken ist und dass sich dies auch nach 20, 30, 50, 80 Jahren eines bewussten Christseins nicht ändern wird. Wir werden immer sagen, du Herr, hast mir alles geschenkt und nichts davon ist von mir. Und die teure Gnade, und nun sagt das dieser Sonntag ja sehr einladend, die teure Gnade weckt in uns Freude. Die billige Gnade lässt uns nur noch gähnen. Ja, natürlich, wie sagte Voltaire, Gott vergibt, das ist sein Geschäft. Verstehen Sie, auf diesem Boden kann keine Freude wachsen. Wie mein Vater mir sagte vor Jahrzehnten, er habe sich das an den Schuhsohlen abgelaufen. Nein, Evangelium läuft man sich nie an den Schuhsohlen ab. Das brandneu. Eine Freude, dass wir bejaht, angenommen, geliebt sind und dies für ewig. Und dass auch die Schranken des letzten Gerichtes, bei denen noch einmal alles zutage treten wird, was wir gläubig oder ungläubig gegen Gott gedacht, getan, geredet haben, dass auch die Schranken des letzten Gerichtes uns nicht trennen werden von der ewigen Liebe Gottes. Insofern Jesus Christus bei und neben uns steht. Freude. Und dass jemand, der in dieser Wahrheit lebt, wenn er heute Nacht stirbt, keine Angst mehr haben muss. Er könne das Haus seines Lebens durch die falsche Tür verlassen. Die Tür des Gerichtes. Sondern dass er wissen darf, ich werde die Tür der Liebe Gottes durchschreiten und in seinen Armen sein. Am Ende führt das Nachdenken über die teure Gnade immer zu einem Hymnus, zu einem Lobpreis der Liebe Gottes, die ewig ist. So ist dieses Wort gemeint. Amen.